Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Hallo und willkommen im Kopfkino. Der Elektriker klingelt. Sie öffnet die Tür, leicht bekleidet, im schwarzen Spitzennegligé. Und warum liegt hier überhaupt Stroh? Die üblichen Pornos sind wenig geistreich. Ein bisschen stöhnen und stoßen, dann spritzen und Schluss. Trotzdem ist das ja in unserer Jugend oft so das Erste, was wir über Sex lernen. Wir beschäftigen uns heute damit, wie Pornos und Spielfilme, auch Serien, unser Sexleben beeinflussen. Mit einer Pornoforscherin klären wir, ob Pornos wirklich süchtig machen können und wie es 2020 um das Image des Pornos überhaupt steht. Außerdem haben wir euch eine Intimitätskoordinatorin rangeholt. Den Job gibt's wirklich. Julia betreut Sexszenen am Filmset und achtet darauf, dass sich alle wohlfühlen und dass das Ganze cool abläuft. Anil beschäftigt sich schon seit ein paar Jahren kritisch mit seinem Pornokonsum, denn der war zeitweise wichtiger als einkaufen gehen oder mit dem Mitbewohner zu quatschen. Er hat mit 14 angefangen, Pornos zu gucken, jetzt ist er 28. Wie Pornos gucken sein Sexleben und seine Vorstellung von Sex verändert haben, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Hallo Anil.
Hi.
Was hast du so aus Pornos mitgenommen für deine ersten Sexerfahrungen?
Also ich habe mitgenommen zumindest erstmal so eine sehr starke Vorstellung von, wie Männer zu sein haben, also sprich, also so krass muskulös zu sein, durchtrainiert, sehr ausdauernd und natürlich zum Beispiel ein großer Penis und überhaupt irgendwie auch glatt rasiert zu sein, also eine sehr normierte Vorstellung. Und das heißt, ich habe immer gedacht, okay, so wie das in den Pornos sein oder dargestellt ist, in den Mainstream-Pornos, so wird es von mir auch erwartet und so muss ich dann quasi dann auch Sex performen. Und das war zumindest so ein großer Respekt, den ich vor Sex auf jeden Fall hatte.
Und hast du als Inspirationsquelle, sage ich mal, auch Sexszenen im Spielfilm irgendwie was abgewinnen können oder hat dich das gar nicht beeinflusst?
Also sicher doch, es war ja natürlich sehr stark auch in, ich meine, ich denke immer an diese Sat.1 und Kabel.1 Phasen, wo dann nach 22.30 Uhr immer so Softpornos liefen. Das ist nicht schwul, ist an mir vorbeigegangen, aber ich glaube so den direkten Kontakt war schon eher mit auf Pornoseiten. Aber klar, in Filmen gab es diese Vorstellung von, der Mann ist immer sehr heroisch, so gerade so diese James-Bond-Nummern, wo der Mann immer so total übergriffig dann immer Sex erwartet und fordert, weil es zu seinem Geist passt.
Und gerade auch bei James Bond immer, dass jede Lady dann irgendwann doch einfach Bock auf ihn hat, ne?
Genau, weil nie auch die Frau dann gesagt hat, ich habe jetzt Bock, sondern eher der Mann sagte so, komm, und dann sollte es ja dann irgendwie so sein.
Du hast gesagt, du hattest dann auch so eine entsprechende Erwartungshaltung an dich beim Sex. Kannst du darauf nochmal genauer eingehen?
Ja, also ich hatte auf jeden Fall eine Erwartungshaltung an mich, weil ich zumindest irgendwie auch in der Zeit irgendwie auch anders diesem Sportmachen begegnet bin, weil ich dachte so, boah, jetzt muss ich mal vielleicht das und das machen, damit ich noch irgendwie muskulöser wirke zum Beispiel oder so Ausdauersport, damit man natürlich der Vorstellung nach dann auch irgendwie gefühlt 15 Stunden dann irgendwie Penetrationssex performen kann, ohne dass irgendwas passiert. Also ich habe früher Basketball gespielt und natürlich hat das dann auch eine Rolle gespielt. Man wollte natürlich auch irgendwie groß und muskulös sein und irgendwie auch für mich dann in dem Fall dann auch auf Mädchen und Frauen dann irgendwie wirken. Und das hat natürlich auf jeden Fall eine Einfluss darauf gehabt, absolut.
Und hattest du denn auch eine hohe Erwartungshaltung an dein Gegenüber, also in dem Fall an Mädchen, an Frauen?
Ich glaube, für mich war es eher so weniger. Also natürlich hatte ich auf jeden Fall aus den Mainstream-Pornos auch gedacht, so jede Frau muss irgendwie sehr, jetzt ne, sehr kurvig sein, große Brüste haben und auch eine gewisse Form von, der Mann dirigiert das und führt dann irgendwie quasi auch im Sex und alles, was der Mann dann will, ist oftmals dann auch das, was die Frau will. Und da geht es ja auch vor allem darum, wenn der Mann dann irgendwie gekommen ist und fertig ist, dann der Sex irgendwie auch zu Ende. Aber die Fragen nach so, okay, was passiert eigentlich danach? Und natürlich weiß man das früher nicht so wirklich, aber Frauen können öfter kommen zum Beispiel. Und darüber hat man sich dann auch als Junge nie Gedanken gemacht, weil wenn man wusste, wenn man gekommen ist, dann war das irgendwie auch zu Ende und dann war das auch irgendwie gut und dann dementsprechend für uns Jungs dann irgendwie sehr akzeptiert, diese Vorstellung.
Das ist gerade angesprochen. Also Mainstream-Pornos enden ja meistens damit, dass der Typ kommt. Hat das in dir auch den Druck gemacht, du musst kommen?
Ja, beziehungsweise ich muss halt so lange performen, bis ich dann kommen sollte oder darf zumindest. Ich glaube, das Kommen war dann, glaube ich, weniger das Problem. Es war mehr dieser Druck und diese Angst, zu schnell zu kommen, so in der Vorstellung, weil in diesem Pornos sah man ja, die Leute haben irgendwie in 15 verschiedenen Posen 13 Mal Szenen wechseln und was auch immer, überall in der Wohnung. Und ich meine, diese Vorstellungen sind schon sehr prägend, weil wenn man überlegt, auch wie oft und wie jung dann auch Jungs auch mit Pornos in Berührung kommen, ohne dass sie so eine ganzheitliche sexuelle Aufklärungsarbeit bekommen haben oder auch sexuelle Aufklärungsbildung bekommen haben, ist das schon sehr gefährlich. Und ich glaube, es hat bei mir auf jeden Fall dazu geführt, dass ich sehr stark dieser Vorstellung verhaftet war, alles, was jetzt unter einer halben Stunde zum Beispiel jetzt als, ne, als jetzt Rahmen geht, alles andere, das wäre nicht gut so. Und das hat natürlich extrem viel Angst gemacht und ja, dann auch dazu geführt, dass ich meinen Körper anders wahrgenommen habe und mich ständig verglichen habe. Das war früher auf jeden Fall so.
Wie oft hast du dann so Pornos konsumiert?
Ich glaube, so, ich meine, ich würde jetzt, also ich glaube, jeder Junge, so gerade in den Hochphasen so zwischen 14 und 16, 17, sicher, also klar, wir hatten Schule so, aber in der Woche war es schon so 7 bis 10 Mal. Also einmal pro Tag, es gab Phasen, Hochphasen, wo man auch mit Freunden oft drüber geredet hat, so, die haben mehrmals am Tag auch masturbiert so und das war ja total, ne, zu Teilen auch gesund, manchmal glaube ich eher ungesund, aber das wurde einfach gemacht und das war dann schon sehr oft, auf jeden Fall.
Und wann hast du dann gemerkt oder reflektiert, das tut dir eigentlich gar nicht so gut?
Also ich glaube, so seitdem ich, also 3, 4 Jahren oder so, als ich auch im Studium gemerkt habe, so, ich war lange in einer Beziehung und dann als eine etwas Single-Phase war vielleicht, war ich zum ersten Mal in dieser Situation überhaupt zu merken, okay, jetzt habe ich nicht diese Sicherheit mit einer Partnerin, wo ich mich irgendwie fallen lassen kann und wo eben die Ängste nicht stattfinden in der Form. Und jetzt muss ich meinen Körper ganz anders wahrnehmen und muss jetzt irgendwie schauen, dass ich jetzt für Leute, die ich eigentlich nicht gut kenne, irgendwie auch super schnell eine super gute Vorstellung von Sex und Intimität und Körperform irgendwie erfüllen muss. Und das hat, glaube ich, so im Studium bei mir angefangen, wo ich dachte, so eigentlich will ich das nicht und ich kann es das einfach auch gar nicht. Das kann keine Person leisten. Und da habe ich einfach versucht, für mich so ein, zumindest erstmal im ersten Schritt ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper aufzubauen. Aber in dem Prozess bin ich natürlich immer noch. Das will ich nicht leugnen. Das ist immer noch ein Prozess.
Und war das dann schwer, aufzuhören, diese Mainstream-Pornos zu gucken?
Also ja, ich glaube, auch selbst heute sage ich auch nicht, dass ich da völlig von wegkomme. Ich glaube, es gibt immer Abstufungen davon, weil genau, wenn man so früh angefangen hat, ist es einfach nicht einfach. Aber ich glaube, es fängt erstmal auch damit an, irgendwie diese ganze Pornoindustrie, wenn man sie so nennen will, natürlich auch irgendwo auch wertschätzend, weil da sind Leute, die dafür, ne, die damit davon bezahlt werden. Und ich habe irgendwann angefangen, auch für Pornos zu bezahlen. Und dadurch hat sich natürlich irgendwie auch eine ganz andere Form von Wertschätzung ergeben und dann auch eine andere Form von zum Beispiel auch Masturbation, weil man sich auch mal bewusster Zeit genommen hat. Und es gibt ja immer auch so kleinere Rubriken wie so Amateur-Porn oder sowas. Also so zumindest das, was mir in meiner natürlich naiven Vorstellung auf so Mainstream-Seiten suggeriert wird, was irgendwie an diese Form von natürlichem Sex rankommt, was natürlich nicht immer so ist, aber es hat mir zumindest so diese Vorstellung gegeben, okay, ich versuche jetzt im ersten Schritt mich von diesen glatten, von der Industrie produzierten und sehr unrealistischen, sehr weißen, normierten Körpern irgendwie zu entfernen und für mich selber irgendwie da so eine natürliche Form von Konsum zu gewährleisten. Und das ist immer noch der Schritt, in dem ich bin. Und zusätzlich zu dem, was ich jetzt sage, es gibt feministische Pornos, die ich jetzt auch mit einem anderen Blick wertschätzen lerne zum Beispiel.
Ja, was guckst du gerade so?
Was gucke ich gerade so? Also ich meine, so ein Startpunkt, ich kenne mich natürlich auch nicht so aus, aber so ein Startpunkt war für mich, und es gibt ja auch verschiedene so Festivals, auch in, vor allem auch in Berlin, aber so Erika Lust ist zum Beispiel ein Startpunkt. Es war für mich erstmal eine Form zu lernen, es gibt andere Ästhetiken, die zu einer anderen Form von Befriedigung führen. Es gibt ja zum Beispiel auch so Audio-Porns zum Beispiel, was ich immer irgendwie spannend finde, weil es ganz andere Sinne anregt irgendwie. Aber genau, das ist so ein erster Schritt für mich, meine Sehgewohnheiten zumindest ein Stückchen weit zu verändern.
Und ganz ehrlich, befriedigt dich das gleich? Ist es für dich das gleiche geile Erlebnis?
Wenn man sich darauf einlässt und sich die Zeit nimmt, auf jeden Fall. Ich glaube, klar, man kennt, also ne, so wie ich jetzt, glaube ich, so auch aus meinen Freundeskreisen so kenne, jeder hat immer so seine Videos, die er immer schnell guckt, um schnell zu kommen. So. Ich glaube, dafür bin ich auch, glaube ich, nicht befreit. Aber es ist auch ganz natürlich, wenn man einfach ne, nicht so viel Zeit hat. Aber ich versuche mir schon auch ein bisschen mehr diese Zeit zu nehmen, auch das bewusster zu gucken. Ich nehme es auf jeden Fall intensiver wahr, weil ich diese Form dieser Bilder und diese Form von zum Beispiel auch diesem Aspekt von, wie klingen eigentlich Pornos und was ist da auch an Audiodesign. Allein das führt schon zu einer von mir aus auch geilen Erfahrung. Also von daher.
Also das hört sich nach sehr reflektiertem Pornokonsum an. Ey, danke für deine Offenheit.
Ja, danke für die Einladung und genau, freut mich. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn es nach einigen religiösen Gruppen, antipornografischen Feministinnen und ultrarechten Traditionalisten geht, gehören Pornos geächtet und verboten. weil sie angeblich gefährlich sind und krank machen. Aus den USA kommen ja gern solche Sprüche, aber die Angst vor Pornosucht hat es mittlerweile bis nach Europa geschafft. Was dahinter steckt, erforscht die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming. Wir haben mit ihr gesprochen. Hallo.
Hallo.
Als erstes mal, gibt es denn sowas wie Pornosucht überhaupt?
Ja und nein, würde ich dazu sagen. Ich denke, es gibt den Leidensdruck, der damit beschrieben wird. Es gibt Menschen, die eine ungesunde Beziehung zu Pornografie entwickeln und das Gefühl haben, die Kontrolle über eigenen Konsum von Pornografie verloren zu haben. Aber so wie es in den Medien oft dargestellt wird, so wie dieses Wort oft benutzt wird und alles, was dieses Wort so transportiert, also diese Idee, Pornos sind genau wie Kokain, das halte ich für übertrieben und wird auch innerhalb der medizinischen Community total kontrovers diskutiert. Also ich selbst kann dazu natürlich nur als Kulturwissenschaftlerin sprechen, bemühe mich aber schon auch, an medizinischen Diskurs dran zu bleiben. Und auch da ist das alles andere als einstimmig. Also das ist vor allen Dingen unter diesem Wort noch keine anerkannte Diagnose und wird ganz viel diskutiert.
Ja, warum kommt denn das dann immer wieder auf, dieses Wort Pornosucht, Pornosucht?
Es ist einfach ein gutes Buzzword. Also gerade in dieser Zeit, wir arbeiten ja viel irgendwie mit Schlagwörtern, mit Clickbait. Das ist ein Wort, was wahnsinnig gut funktioniert, weil alle Menschen sich was unter Pornos vorstellen können, alle Menschen sich was unter Sucht vorstellen können und eben einfach aus anderen Süchten wie der Alkoholsucht oder der Drogensucht Annahmen übertragen werden. Ich finde es sehr wichtig, dass wir über Pornokonsum in all seinen Facetten sprechen. Aber die negativen Folgen von Pornokonsum sind im öffentlichen Diskurs einfach total überrepräsentiert. Und dazu trägt dieses Schlagwort ganz massiv bei.
Ja, apropos Tabu, ich war ziemlich überrascht, dass in der Forschung Pornografie kaum thematisiert wird und die Gesellschaft ist ja jetzt auch nicht so super offen damit. Woran liegt das?
Schwierig zu sagen. Also wir sind in so einem komischen kulturellen Moment, wo wir permanent von Sex umgeben sind, aber irgendwie keine richtige Unterhaltung über Sex führen. Also wir halten uns selbst für sehr offen und entwickelt, was dieses Thema anbelangt und befreit. Wir denken, wir hatten die sexuelle Revolution und heute ist alles anders. Aber dann sind wir in vielen Dingen doch noch nicht viel weitergekommen seit den 1950er Jahren oder seit dem 19. Jahrhundert sogar. Uiuiui. Wenn es um bestimmte Praktiken geht, wenn es um Geschlechterrollen geht, unsere Vorstellungen von Lust. Und Pornografie ist natürlich immer noch mal eine zusätzliche Ebene von die Bilder von Sex und nicht nur Sex an sich. Da steckt eine Industrie dahinter, über die wir ganz wenig wissen. Und Unwissen führt natürlich immer dazu, dass es eine riesen Projektionsfläche liefert für alle möglichen Ängste und auch alle möglichen Fehlannahmen. Und das zusammen gibt leider ein Gebräu aus sehr viel Scham und sehr viel Schweigen und dadurch bleibt es weiterhin in den meisten Teilen unserer Gesellschaft ein Tabu.
Warum gibt es denn diese Anti-Porno-Bewegungen, gerade auch in den USA so viel?
Das hat ganz verschiedene Gründe. Also zum Teil ist es natürlich immer noch stark religiös, christlich motiviert, hat immer noch viel damit zu tun, dass die Kirche unsere Sexualmoral immer noch nachhaltig prägt, auch wenn sie heute natürlich lange nicht mehr so mächtig ist, wie sie das mal war. Es hat aber auch damit zu tun, dass einfach Sexualität immer noch angstbesetzt ist und eben insbesondere bei konservativen Gruppen sehr angstbesetzt ist und gerade auch die weibliche Lust oder die homosexuelle Lust, also alles, was so von dem Konzept heterosexuelle Ehe weggeht, ist immer noch mit Ängsten besetzt und das hat ganz viel mit sozialer Kontrolle zu tun. Also Sex war schon immer etwas, was sozusagen dem kontrollierten Zustand gegenübersteht, weil es eben etwas Unkontrolliertes, Triebhaftes, nicht unbedingt an der Gesellschaft orientiertes, sondern es ist ja quasi erstmal eine egoistische Lust, die wir da befriedigen, was aber natürlich vollkommen in Ordnung ist. Und trotzdem gibt es diese Bestrebung, immer wieder das Ganze zu kontrollieren über Gesetze, über gesellschaftliches Stigma. Das zieht sich spätestens ab der Aufklärung. Und ja, das begleitet uns leider bis heute.
Ich meine, es gibt ja auch wirklich schlechte Pornos, da kommt ja dann auch das Image, ne, diese kommerziellen Produktionen, der Typ, der Superstecher, dann von Männer für Männer, das reproduziert ja auch immer wieder diese sexistischen Klischees. Konnten Sie da irgendwas beobachten? Hat sich da in den letzten Jahren was geändert? Oder sind das wirklich nur kleine Nischen, die da aufploppen, die es mal besser machen?
Also ich tue mich immer ganz schwer mit dem schlechte Pornos, gute Pornos, besser machen, schlechter machen, weil ich finde, damit werten wir auch immer, welche Art von Sex ist besser oder schlechter. Und davon möchte ich mich ja gerade wegbewegen. Also ich finde auch in dem Mainstream-Porno, wo, wie Sie sagen, einfach nur der Stecher gezeigt wird, kann man befreiende Momente finden, kann man auch feministische Momente finden. Also ich finde, auch der Mainstream-Porno wird oft zu schwarz gezeichnet auf der anderen Seite und auf der anderen Seite so viel kritischer hinterfragt als alle anderen Medien, was mich immer ein bisschen ärgert. Also alle entdecken auf einmal die innere Feministin oder inneren Feminist, wenn es um Pornos geht, aber bei der Werbung, bei allen anderen Filmen, die uns geben, bei Serien, gucken sie nicht mit dem gleichen Blick drauf. Und das ist einfach eine Form von Doppelmoral, die mich ärgert. Durchaus kann man aber sagen, dass sich gerade jetzt auch im digitalen Zeitalter die Pornoindustrie nochmal total verändert hat. Also das Internet hat so vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auch in Pornografie einzuschreiben und die eigenen Bilder, die eigenen Körper. Es ist viel diverser geworden. Und auch die Bewegung der feministischen Pornografie, sogenannte, auch schwieriges Label, ist viel sichtbarer geworden. Also heute kennen viele Leute solche Namen wie Erika Lust. Das wird langsam gesellschaftsfähiger, dass auch Frauen Pornografie konsumieren. Also ich sehe da schon einen Wandel, aber er ist sehr langsam.
Ja, wir hatten heute auch jemanden im Gespräch, der gesagt hat, dass diese, ich sag jetzt mal Mainstream-Pornos, ihn ganz schön unter Druck auch setzen und sich sehr negativ auf so sein Körperbild ausgewirkt haben.
Absolut, aber das finde ich auch spannend, dass wir da zum Beispiel oft nicht drüber sprechen, was das eigentlich mit heterosexuellen Männern auch macht. Also zum Beispiel die Vielfalt an Penissen im Porno ist wirklich viel, viel kleiner als zum Beispiel die Vielfalt an Brüsten. Das hat sich massiv verändert seit den 90ern. Also das ist heute nicht mehr so, dass es nur diesen einen Klischee-Frauenkörper gibt, während sich die Männerkörper sehr wenig verändert haben und da immer noch ein sehr einheitliches, durchtrainiertes, überdimensionales Penis. Und auch das lange Durchhalten, die sehr langen Sexszenen. Also ich finde, dass wir tatsächlich über den Druck, der damit auf Männer ausgeübt wird, vergleichsweise wenig sprechen.
Da ja gerne viel gedisst wird über Pornos, mal die Frage an Sie, was für positive Folgen kann denn Pornokonsum haben?
Das ist grundsätzlich total individuell, aber zum Beispiel schreiben insbesondere queere Menschen oder Transpersonen immer wieder, dass es für sie total wichtig war, sich im Porno zu finden, gerade deswegen, weil sie in Mainstream-Medien eben so selten repräsentiert werden, weil sie ihre Körper dort nicht gefunden haben, ihre Vorlieben dort nicht gefunden haben, dort vielleicht nicht lernen konnten, wie man Sex haben kann und auch dadurch nicht die Akzeptanz dem gegenüber selbst entwickeln konnten. Also da wird oft beschrieben, dass das so in der Selbstfindung und dann auch in der Selbstliebe ein total wichtiges Element war. Und das finde ich zum Beispiel sehr wertvoll. Das kann natürlich auch anderen Menschen so gehen, überhaupt einen Ort zu finden, wo man sich vielleicht selbst nicht alle möglichen Grenzen und Verbote auferlegt, wo man sich einfach mal gehen lassen kann, der Fantasie folgen kann, sich austoben kann und Dinge erleben kann, die man sich im echten Leben nicht erlaubt, aber die man im echten Leben einfach nicht erleben kann. Und manchmal auch gar nicht will. Manchmal reicht es auch einfach, auf dem Bildschirm im Porno eine Fantasie auszuleben, ihr danach zu gehen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man etwas befriedigen kann, was man vielleicht in der eigenen Beziehung oder mit den eigenen sexuellen PartnerInnen nicht erleben kann, was ich zum Beispiel besser finde, als jemanden unter Druck zu setzen, irgendetwas auszuprobieren. Also dann finde ich es besser, man erlebt es in der Fantasie. Und grundsätzlich denke ich auch, für heterosexuelle Frauen zum Beispiel, also einfach zu masturbieren, das ist für mich immer auch ein Moment von Empowerment, sich selbst kennenlernen, wissen, was sich gut anfühlt. Dabei kann natürlich Pornografie helfen. Und ich selbst finde im Porno auch wirklich, sage ich mal, Beispiele, Vorbilder irgendwie von befreiten Frauen, die einfach sich genauso ihrer Lust hingeben, wie es sich heterosexuelle Männer erlauben. Und das, finde ich, kann wahnsinnig befreiend sein.
Das sagt Kulturwissenschaftlerin Madita Üming. Danke für das Gespräch.
Danke auch. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Sexszenen in Filmen prägen, was wir denken, was Sex ist. Wir tauchen dann ein in die Geschichte des Films, wissen, sie ist fiktiv, aber realistisch dargestellt und deswegen ist der Sex irgendwie auch echt. Tatsächlich waren Sexszenen im Film lange sehr stereotyp und platt. Das sagt Julia Efferts. Sie ist Schauspielerin und Intimitätskoordinatorin für Sexszenen im Film. Hi Julia.
Hallo Charlene, danke für die Einladung.
Was macht denn eine Intimitätskoordinatorin?
Eine Intimitätskoordinatorin ist im Grunde wie ein Stunt-Koordinator am Set. Das heißt, wir sorgen schon im Vorfeld der Produktion für klare und transparente Kommunikation über die intimen Inhalte, die da gedreht werden sollen. Das heißt, wir sprechen mit der Regie im Vorfeld. Wir finden heraus, was ist die künstlerische Vision? Was ist eigentlich die Geschichte, die da in der Szene erzählt werden soll? Worum geht's da eigentlich und wie soll das auch gedreht werden? Dann sprechen wir mit den beteiligten Schauspielern. Wir klären Grenzen ab. Wir klären ab, was darf zu sehen sein. Wo gibt es einfach rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Wir choreografieren dann die Szene klar und tief und nuanciert und mutig.
Also
und
wie so ein Tanz, richtig?
Genau, also intime Szenen sind im Grunde auch wie Tanzszenen. Man kann sie mit Kampfszenen vergleichen, man kann sie aber auch mit, ja, es ist tatsächlich wie so eine Art Körpertanz, ne? Weil das ist ja auch eine Szene, wo in der Regel wenig geredet wird.
Du hast gesagt, da geht es auch viel um Grenzen abstecken. Mhm. Gibt es dann sowas wie ein Safe Word oder wie regelt man das?
Das auch, genau. Das machen wir zum Beispiel auch mit den Schauspielern, also Stichwort Safe Word. Wir vereinbaren immer ein Wort, mit dem die Schauspieler den Take, also wenn wir dann drehen, dem sie den Take jederzeit abbrechen können. Das ist eigentlich nicht Usus. Also in der Regel, wenn man Schauspieler ist am Set, dann darf man den Take nicht abbrechen. Abbrechen tut eigentlich nur die Regie. Das Problem bei Schauspielern ist, es ist sehr in ihnen drin, Ja zu sagen. Also der Schauspieler befindet sich am Set in einer sehr schwierigen Position, überhaupt auch Nein sagen zu können. Das hat was mit dem Beruf des Schauspielers zu tun, mit dem Konkurrenzdruck, mit der prekären Situation des Schauspielberufs an sich. Und es ist wirklich so in Schauspielern drin, dieses Ja sagen und dieses auch wirklich Leistung bringen wollen. Das ist eigentlich was ganz Schönes, aber bei intimen Szenen müssen wir wissen, wo sind die Neins. Denn nur wenn ich das Nein der Schauspieler kenne, dann weiß ich, wo die Ja's sind und dann kann ich vor allem dem Ja vertrauen.
Und seit wann gibt es denn eigentlich diese IntimitätskoordinatorInnen?
Die Intimitätskoordinatoren gibt es so seit 2006. Da sind so die ersten Kolleginnen in den USA tätig geworden. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema tatsächlich mit Harvey Weinstein und der MeToo-Debatte. Genau. Da hat die Branche, das war wie so eine Art Zäsur, und die Branche hat schlagartig kapiert, wow, okay, hier ist was grundlegend nicht ganz okay und wir müssen es besser machen. Wir müssen die Schauspieler schützen, vor allem in diesem Bereich. Und was können wir tun? Und dann kam einfach den Intimitätskoordinatoren, vor allem in den USA, mehr Aufmerksamkeit zu. Und jetzt ist es so, dass sukzessive in verschiedenen Ländern auch Guidelines erlassen werden und auch Richtlinien publiziert werden.
Wie prägen uns als zuschauende Menschen denn Sexszenen im Film?
Die prägen uns sehr stark, weil Sexualität ein so essentieller Bestandteil unserer Menschlichkeit ist und auch unseres Storytellings. Wir haben immer intime Geschichten erzählt, schon ganz, ganz früh mit den ersten Geschichten, die sich die Menschen so erzählt haben, weil das ist so ein essentieller Teil unseres Seins. Das heißt, es ist wichtig, solche Szenen gut zu erzählen. Also gutes Storytelling ist das eine. Und die Art und Weise, wie man es arbeitet, das muss auch gut sein. Und da hat man Schauspieler ganz lange einfach allein gelassen. Man hat die Schauspieler improvisieren lassen oder man hat gesagt, ja, bietet mir mal was an, geht mal einen Kaffee trinken, überlegt euch mal was zu der Szene. Und das ist natürlich heikel, bis hin zu Grenzüberschreitungen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
Und also mir wurde schon oft vorgeschwärmt, sag ich mal, als Produkt Normal People, weil da wurde gesagt, dass die Sexszenen sehr authentisch sein sollen. Die Menschen sind da zum Beispiel unsicher und reden dann darüber. Hat sich denn heute im Vergleich zu früher was geändert, wie Sex im Film dargestellt wird und wie wirkt sich das bei deiner Arbeit aus?
Ja, natürlich. Normal People ist ein super Beispiel, weil daran zeigt sich, was ein Intimitätskoordinator ausmacht. Die Schauspieler haben gesagt, also Paul Mescal, der Hauptdarsteller, hat ja auch gesagt, ein Intimitätskoordinator ist kein Luxus am Set, das ist eine Notwendigkeit. Und dadurch sind die Szenen so fantastisch geworden, weil wirklich das Team mit der Intimacy Coordinator sich hingesetzt hat und hat gesagt, was erzählen wir eigentlich und wie drücken wir das dann von der Bewegung her aus? Und da muss ich sagen, das macht mir Hoffnung. Also Normal People habe ich unglaublich gern geguckt und das ist einfach tolles Storytelling, weil da gehe ich mit als Zuschauer, da sehe ich, da passiert was, also das erste Mal zwischen den beiden, das ist doch bezaubernd und vor allem ist es endlich auch mal eine positive Darstellung von ersten Kontakten, von erster Intimität und es ist unglaublich berührend und menschlich und das ist so ein tolles Beispiel, wie man das erste Mal auch positiv erzählen kann.
Ja, ich erinnere mich vor allem an James Bond. Ich sag mal, der klassische schwere Nöter. Und da wurden dann auch immer irgendwie krasser Dirty Talk. Die Frauen dann immer hops, sofort bereit. Wie wurde denn Sex früher in Filmen dargestellt?
Naja,
ich rede jetzt von den alten Filmen, aber ne, also.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gab natürlich so standardisierte Einstellungen. Also, wenn ich jetzt mal so an klassische Hollywood-Filme denke, das ist immer so ein bisschen auch den moralischen Schwankungen unterworfen gewesen. Ne? Also, was da auch gerade zu dem Zeitpunkt so moralisch akzeptabel war. Es geht ja dann letztlich auch um die Altersfreigabe, auch in den USA. Letztlich, was ich so sehe, ist eine sehr standardisierte und dadurch letztlich eine sehr, naja, auch langweilige Darstellung von Intimität. Aber daran sieht man auch wieder, dass oftmals, dass das auch so ein Schambereich ist, wo, denke ich mal, auch Filmteams sich immer schwer mitgetan haben, überhaupt drüber zu reden. Und da kommen wir jetzt wieder ins Spiel als Intimacy Coordinators, weil wir diejenigen sind, die wirklich die Dinge beim Namen nennen. Und wir sprechen über Penetrationswinkel und Ankerpunkte und wie ist es authentisch. Und zum Beispiel, um nochmal Normal People zu erwähnen, da ist ja auch diese Szene mit dem Kondom, also auch dieses...
Was meinst du, die Szene mit dem Kondom?
Beim ersten Mal geht es ja auch darum, um Schutz und um Kondom und auch diese Handlung, dass der junge Mann sich eben das Kondom anzieht zum Beispiel. Und das wird ja oftmals so im Film, das wird so ein bisschen, ja, so überspielt. Also diese kleinen Details, die aber dann die Szene einfach authentisch und präzise und detailliert machen. Und das sind manchmal diese kleinen Schlüsselmomente auch, dass man sagt, Moment mal, jetzt zwischen dem Bild und dem Bild, wo ist denn jetzt auf einmal die Hose hin? Also die muss ja irgendwie auch noch ausgezogen werden. Das sind so diese kleinen Details.
Also dann hoffen wir einfach mal, dass Sex im Film irgendwie mehr und mehr realistischer dargestellt wird. Intimitätskoordinatorin Julia Effertz habt ihr hier gerade gehört. Danke, Julia, für die Details.
Danke.
Ciao. Pornos, wie sie unser Sexleben beeinflussen, darüber haben wir heute gequatscht. Ich habe mir gerade nochmal diesen legendären Warum liegt hier überhaupt Stroh rum Porno angeguckt, also einen Ausschnitt davon. Und es ist wirklich immer noch so sinnfrei nach all den Jahren. Es ist noch schlechter als damals, als in meiner Erinnerung. Aber als Teenie, also bei uns auf dem Schulhof, man musste davon was gesehen haben, um irgendwie mitreden zu können. Habt noch eine schöne Zeit. Mein Name ist Charlene Rogal. Wir hören uns ganz bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.